Gleichnis vom barmherzigen Vater. Ich tue kurz zusammenfassen für die, die es nicht ganz präsent haben. Jesus hat das seinen Jüngern erzählt. Es war ein Mann, der hatte zwei Söhne. An einem Tag ist ein Mann oder ist der Jüngersohn zu seinem Vater gekommen und hat gesagt, gib mir doch die Hälfte von meinem Erb. Auch wenn du noch lebst, gib mir doch die Hälfte, das, was mir zusteht. Und der Vater hat ihm das gegeben. Der Sohn hat das alles genommen und ist mit dem fortgereist. Schon ein paar Tage später, er hat nicht lange gezögert. Er ist fort und hat all das Geld verprasset. Mit Frauen, mit Fest, mit Essen und mit Trinken. Und irgendwann ist das Geld fort gewesen und es ist eine Hungersnot über das Land gekommen. Und der Sohn hat angefangen, Hunger zu leiden. Er ist Hilfe suchen und hat Arbeit gefunden. Bei einem Säulebauer hat dort Säule fuhren und hat so viel Hunger gehabt, so fest Hunger, dass er aus dem Säuletrog hat gegessen. Es steht dort, niemand hat ihn gesehen oder niemand hat ihn beachtet oder ihm etwas gegeben. Irgendwann hat er realisiert, was er da eigentlich macht. Es heisst, er ist zu sich gekommen und hat gemerkt, Diener von seinem Vater haben es noch besser als er im Moment. Und er hat gemerkt, dass er etwas falsch hat gemacht. Dass es ein Fehler war, wie dass er mit dem Geld ist umgegangen, wie dass er sein Leben hat verbracht. Und er ist umgekehrt zum Vater. In Absicht, ihm zu sagen, oder ihn zu fragen, ob er bei ihm als Diener arbeiten dürfte. Und er hat sich auf den Heimweg gemacht, und es steht, wo er noch weit fort war. Hat ihn der Vater schon gesehen, ist er und ist auf ihn zugesprungen und ist ihm um den Hals gefallen. Es steht, er hat ihn zärtlich geküsst. Und der Sohn hat gesagt, es tue ihm leid, und er sah ein, was er falsch gemacht hat. Und er sei es nicht wert, noch der Sohn zu sein, aber ob er recht als Diener dürfen arbeiten. Und der Vater hat aber ihm mit den schönsten Kleidern gekleidet, ihn beschenkt, das Mastkalb geschlachtet für ihn und ein grosses Fest gemacht, weil der Sohn ist zurückgekommen. Der ältere Sohn hat die ganze Zeit dort gearbeitet und als er ist zurückgekommen vom Arbeiten und er das grosse Fest hat gesehen, hat er gefragt, was das sei. Und als er gehört, dass sein Sohn zurück ist und sein Vater darum so ein riesen Fest macht, ist er ein bisschen verrückt worden. Und hat seinem Vater gesagt, jetzt habe ich doch die ganze Zeit gearbeitet hier. Ich war gehorsam gewesen, jeden Tag. Ich habe alles gemacht, was du hast verlangt. Und nie hast du nur ein Geissli für mich gegeben, dass ich mal mit meinen Freunden das Fest feiern könnte. Und der Vater aber sagt ihm, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber der andere Sohn war verloren gewesen und jetzt hat er wieder zum Leben gefunden. Und das ist Grund zum Feiern. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder eben, wie ich lieber würde sagen, vom barmherzigen Vater. Ich glaube, dort liegt der Kern von diesem Gleichnis, um das jetzt schon vorauszunehmen. Wenn wir sagen, der verlorene Sohn, und das Wort verloren kommt im Text tatsächlich auch vor, ich glaube, es ist wichtig, dass wir zuerst ein bisschen schauen, was der verloren überhaupt heisst. Was ist ein verlorener Sohn oder ein verlorener Mensch? Und wir schauen da die beiden Söhne an, um zu schauen, was das verloren könnte bedeuten. Der erste Sohn möchte also sein Erb schon haben, bevor der Vater ist gestorben. Wir können das in erster Linie denken, das ist eigentlich ein bisschen dreist, oder? Also das ist frech und unanständig. Das ist respektlos, könnte man sagen. Dann verprasst er das Geld mit Frauen und mit Essen. Mit allem, was ihm gerade so gefällt und was er gerade so Lust hat, bis er nichts mehr hat. Also, mir dünkt, so auf den ersten Blick wirkt der erste Sohn nicht unbedingt so sympathisch, oder? Also, wenn ich das so lese, habe ich jetzt nicht so viel eigentlich bedauern im ersten Moment vielleicht mit dem ersten Sohn. Wir können dann, wenn es ihm nicht so gut geht, da denken, er ist ja ein bisschen selber die Schuld, oder? Er hat ja die Entscheidungen so getroffen. Frech, anmassend, überheblich, verschwenderisch, untreu, unloyal, selbstsüchtig. Das sind so Eigenschaften, die man dem Sohn zuschreiben könnte. Eigentlich macht er alles falsch. Denkt man so, oder hat man so den Eindruck, oder? Aber ich denke, es ist wichtig, also, und es stimmt sicher auch, also, so wie er hat gehandelt in diesem Gleichnis, ist es tatsächlich selbstsüchtig und egoistisch und, genau. Er merkt ja dann selber, dass er sündigt. Und das ist ganz sicher ein Teil davon. Ich denke aber, wenn wir noch ein bisschen genauer heranschauen, bei diesem ersten Sohn finden wir auch ein paar Sachen, die vielleicht wir uns noch ein bisschen mehr damit identifizieren können. Weil wenn ich jetzt so an den ersten Sohn denke, so wie ich jetzt beschrieben habe, ist es nicht unbedingt so, dass ich denke, ja, ich bin auch ein bisschen wie der. Vielleicht ein bisschen, aber nie in diesem Ausmass, oder? Ich denke, wir alle führen nicht so ein Leben, wie der Sohn das hat geführt. Und vielleicht ist er uns darum auch nicht so nach. Aber ich denke, wenn wir ein bisschen näher heranschauen, merken wir, dass der erste Sohn doch viele Aspekte auch hat, die ich denke, wo wir viel von uns auch uns damit identifizieren können. Wenn der Sohn geht gerade die Welt entdecken und möglichst viel erleben will, merke ich bei ihm hinter dann eine grosse Sehnsucht. Vielleicht die Frage, ist das jetzt schon alles gewesen? Wenn er so vorher mit seinem Vater auf dem Hof arbeitet, dass er eben überlegt, ist das jetzt einfach mein Leben? Mache ich nichts anderes? Ich bin jetzt einfach hier am Arbeiten. Ist das schon alles gewesen? Eine Sehnsucht nach etwas, was sein Leben erfüllt, vielleicht. Nach etwas, wo ihm mehr Sinn gibt, nach etwas, wo ihn mehr mit Freude erfüllt. Eine Sehnsucht nach Sinn, eine Sehnsucht nach Erfüllung. Er sucht die Erfüllung im Materiellen, im Reichtum und in Erlebnis, in möglichst vielen Sachen, die ihm Freude machen. Und er kommt der Hunger. Weil die Erlebnisse, die er macht, der Reichtum, erfüllt eben seine Sehnsucht nur kurzfristig. Nicht langfristig. Und irgendwann kommt der Hunger. Und da ist sicher körperlicher Hunger gemeint. Aber es ist ja ein Gleichnis. Und da steckt immer noch mehr dahinter. Und ich denke, da ist auch ein seelischer Hunger dahinter, den der erste Sohn verspürt. Ein seelischer Hunger eben nach dieser Erfüllung, nach einer inneren Zufriedenheit, nach dem Sinn von seinem Leben. Er spürt eine innere Leere. Kennst du so Sehnsucht? Kennst du die Suche nach Erfüllung vielleicht? Danach, dass dein Leben einen Sinn hat? Kennst du die Frage, ist das schon alles gewesen? Ist jetzt das einfach mein Leben oder wartet da vielleicht noch mehr? In diesem Hunger innen heisst es, niemand hat ihm gegeben. Niemand hat ihn gesehen. Was ich auch sehe bei diesem ersten Sohn, ist eine grosse Einsamkeit. Trotzdem vielen Feiern und trotzdem Geld, das er hatte und mit anderen Leuten verbracht, landet er am Schluss alleine. Eine Einsamkeit zu merken, niemand sieht mich, niemand sieht, was ich eigentlich bräuchte, niemand sieht meine Not. Einsam. Ich denke, der Sohn wird nicht nur als verloren bezeichnet, weil er sündigt und darum sein Heil verliert. Er ist auch verloren auf seinem Lebensweg. Er sieht keinen Weg mehr. Das Wort für verloren kann auch bedeuten, das Ziel verfehlt. Sündigen ist das Gleiche wie das Ziel verfehlen. Und wenn ich kein Ziel mehr habe, dann wandere ich irgendwo durch, oder? Dann habe ich eben den Weg verloren. So ist auch der erste Sohn verloren. Und irgendwann realisiert er das und er kommt die Scham. Ich bin es nicht wert, sagt er. Ich bin es gar nicht wert, dass sich mein Vater eigentlich wieder um mich kümmert. Weil ich habe es ja falsch gemacht. Ich bin ja den falschen Weg gegangen. Selbstzweifel. Bin ich genug? Bin ich es wert? Bin ich es überhaupt wert, Hilfe zu bekommen? Oder vielleicht dann nur so klein, oder? Ich arbeite noch dafür, dass ich ein bisschen Hilfe bekomme. Bin ich es überhaupt wert, dass man mich noch liebt? Ich glaube, wenn man den ersten Sohn aus diesem Blick anschaut, dann wird er viel nahbarer. Dann können wir uns, denke ich, besser in ihn versetzen. Und das erklärt und entschuldigt nicht sein Verhalten. Aber ich denke, wir können von ihm so viel lernen, vor allem dann auch von der Reaktion vom Vater. Ich glaube, viele von uns kämpfen auch mit so Sachen, wie der erste Sohn hier zu kämpfen hat. Jetzt machen wir eine Gumpir-Geschichte und gehen zum zweiten Sohn. Der zweite Sohn hört, was der Vater für eine Brüche hat da und fühlt sich übergangen. Ich habe doch geschafft. Warum bekomme ich jetzt nicht den Lohn? Jetzt kommt da irgend so ein anderer, ein Eindringling, vielleicht könnte man sagen, fühlt sich immer so an und bekommt alles. Und warum denn eh nicht? Er wird zornig, er ist eifersüchtig, er ist irritiert, er fühlt sich betrogen. Ich denke, auch wir sind manchmal in Situationen, wo wir das Gefühl haben, warum passiert jetzt das mir? Wenn ich doch ein Leben führe, das Gott gefällt, warum betrifft jetzt die Krankheit mehr? Warum werde genau ich jetzt krank, zum Beispiel? Warum trifft das Unwetter jetzt unseren Hof? Wo wir doch so fleissig am Arbeiten sind und Gott doch weiss, dass wir angewiesen sind auf die Ernte. Es gibt immer wieder Sachen, wo wir uns auch falsch behandelt fühlen, vielleicht übergangen, vielleicht betrogen. Was ich sehe bei diesem zweiten Sohn, ist ganz eine grosse Sehnsucht nach Anerkennung. Dass der Vater sieht, was er geschafft hat und ihm auch sagt, ich sehe, was du schaffst. Und ich wertschätze für das, was du schaffst. Eine Sehnsucht danach, dass andere Leute das bemerken, oder? Dass er die Aufmerksamkeit und die Anerkennung überkommt. Und er probiert, die zu bekommen durch Leistung, durch möglichst viel zu arbeiten, durch alles gut zu machen, durch zu gehorsam sein. Ich denke, der zweite Sohn sucht auch Bedeutung. Dass sein Leben eben nicht einfach nur arbeiten ist, sondern dass ihm jemand Bedeutung zuspricht. Was du hier machst, das hat einen Wert. Du bist, ja, dein Leben hat Wert. Und auch mit dem zweiten Sohn, denke ich, können wir uns identifizieren in Bereichen von unserem Leben. Auch der zweite Sohn, denke ich, ist ein bisschen verloren. Verloren auf dieser Suche nach Anerkennung. Verloren, darum denke ich, heisst nicht nur, auch, aber nicht nur sündig, sondern eben vom Weg abkommen und das Ziel verfehlt. Verloren auf einem Lebensweg. Verloren auf der Suche nach Erfüllung, nach Anerkennung. Verloren im Vergleichen, verloren in Scham. Verloren in den Selbstzweifeln, im Hinterfragen vom eigenen Leben. Verloren auf der Suche nach Sinn, auf der Suche nach Bedeutung und Anerkennung. Auf der Suche nach dem eigenen Wert. Wir lesen hier, er sei vorher tot gewesen. Tod heisst, es hat kein Leben. Es ist leblos. Ohne Kraft, ohne Ziel, innerlich verloren. Und wenn ich die Themen alle so zusammenfasse, die wir hier sehen, dann dünkt mir, wir reden hier über psychische Gesundheit. Die Themen, die hier zur Sprache kommen, da geht es um psychische Gesundheit. Oder eben um psychische Erkrankungen oder um psychische Herausforderungen. Krankheiten nicht sichtbar, aber innen drin. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen, über psychische Herausforderungen zu reden. Es ist immer noch manchmal ein Tabuthema. In der Gesellschaft vielleicht nicht mehr ganz so wie auch schon. Aber ich glaube, besonders so innerhalb von christlichen Gemeinden oder von christlichen Gemeinschaften hat man so den Eindruck, wir sind ja mit Gott unterwegs. Dann sollte doch das Leben funktionieren. Dann darf ich doch nicht irgendwie in meinem Kopf mit Sachen hadern. Oder wenn, dann muss ich doch einfach zu Gott gehen und dort ist die Lösung. Und ja, Gott hat Lösungen für uns parat. Aber psychische Erkrankungen und Herausforderungen, die existieren auch hier in unserer Gemeinde. Wir sind nicht gefeit vor dem, einfach weil wir Gott unterwegs sind. Das sind Krankheiten wie körperliche Krankheiten. Das gehört zu dem Leben in gefallener Schöpfung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen, über das zu reden. Und darum möchte ich das selber auch machen, jetzt hier. Weil auch die Leute, die vorne stehen, sind nicht gefeit vor dem. Auch die Leute, die die Bibel vielleicht mehr haben studiert und mehr Wissen haben als andere, sind nicht gefeit vor dem. Ich möchte heute ein bisschen von mir teilen. Mir ist bewusst, dass ich mich verletzlich mache durch das. Ich mache das nicht, um irgendwie zu zeigen, schau mal, wie gut ich mit dem umgehen kann, überhaupt nicht. Und ich mache das auch nicht, um irgendwie von allen das Mitleid zu bekommen, und dass alle nachher fragen, geht's dir? Ich mache das, weil ich eben wichtig finde, dass man darüber redet. Und vielleicht braucht es, dass man auch mal hier vorne darüber redet, um zu zeigen, es ist nichts, was man sich dafür schämen muss. Es ist etwas, was zum Leben gehört. Viele Sachen, die die Söhne erleben und fühlen, merke ich auch in meinem eigenen Leben. Ich habe sehr, sehr fest einen Drang oder eine Suche nach Anerkennung. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, begleitet es mir schon mein ganzes Leben. Dass ich das Gefühl habe, ich muss unbedingt in eine Gruppe reinpassen. Ich will einfach, dass Leute mehr gerne haben. Und darum tue ich mich so fest anpassen, den Leuten, die immer ich bin, dass ich nicht anecke, dass ich dort vielleicht gut ankomme. Oder zumindest, dass sie mich irgendwie nett und sympathisch finden und dass ich Teil von dieser Gruppe sein kann. Und ich merke aber immer wieder, dass ich die Anerkennung, die ich suche, die ich mittlerweile erkenne, dass es eine ungesunde Suche nach Anerkennung ist, dass ich eben verloren habe mich auf dieser Suche, dass ich die nicht so überkomme, wie ich sie eigentlich Wett, weil ich eben vielleicht am falschen Ort oder sicher am falschen Ort suche. Auch wenn man das mir nicht angesehen und wenn ich da vorne rede und mit Überzeugung kann reden und häufig sehr fröhlich auch bin, hatte ich schon mein ganzes Leben lang mit sehr starken Selbstzweifeln. Wenn ich auf mein Leben schaue, bin ich nie zufrieden. Ich bin immer unzufrieden mit mir selber. Schon immer gewesen. Und es gibt natürlich einzelne Sachen, wo ich merke, ah ja, dort habe ich irgendwie eine Gabe. Aber wenn ich mich selber anschaue, ist der Blick meistens nicht auf das gerichtet, was ich gut kann, sondern auf das, was ich versäge. Wo ich denke, ich will daran arbeiten und dann merke ich, ich versäge wieder und wieder und wieder. Und ich sehe immer nur das, was mir nicht gelingt. Oder nicht immer, aber häufig. Selbstzweifel sind etwas, was ich sehr gut kenne. Einsamkeit, wie der zweite Sohn, kenne ich auch sehr gut. Das Gefühl, dass niemand mehr wirklich sieht. Das Gefühl, dass meine Freunde mir vielleicht wichtiger sind als ich innen. Das Gefühl, dass sich eigentlich gar niemand kümmert und dass es vielleicht auch keinen Unterschied macht, wenn ich nicht da wäre. In den letzten Monaten gerade haben diese Herausforderungen in meinen Gedanken sehr viel Raum eingenommen. So viel Raum, dass es anfängt, mich im Alltag zu beeinträchtigen. Ich stehe vor psychischen Herausforderungen. Immer noch. Und ich bin jetzt nicht hier vorne und erzähle eine Geschichte, wie ich es überwunden habe, sondern ich stecke mit drin. Mit drin. Und das ist okay. Und ich muss mich nicht schämen dafür. Wir müssen uns nicht schämen, um zu sagen, ich brauche Hilfe. Und so kann ich auch hier, ohne irgendwie mich zu schämen oder Angst zu haben oder ein ungutes Gefühl, sagen, ja, ich bekomme psychologische Hilfe. Ärztliche psychologische Hilfe. Und das ist gut. Weil wenn ich einen Arm kaputt habe, gehe ich auch zum Doktor. Und wenn in mir innen etwas kaputt ist, wo ich merke, im Gebet und nur ich mit Gott, kann ich das nicht flicken, dann brauche ich Hilfe in dem und das ist okay. Wenn etwas ein Tabu ist, heisst es eben, man sollte sich dafür schämen. Ich glaube, wir müssen lernen, dass wir uns für unsere Herausforderungen, für die Orte, wo wir uns verloren fühlen, nicht müssen schämen. Dass wir uns nicht müssen schämen, wenn wir darüber reden und dass es wichtig ist, dass wir mit Menschen von Anfang an darüber reden. Es ist keine Scham drin, Hilfe zu suchen. Es ist auch keine Scham zu sagen, ich fühle mich einsam. Es ist keine Scham, zu sagen, ich brauche ärztliche Hilfe. Auch als Christ nicht. Es betrifft ganz viele Leute. Und je offener dass wir darüber reden, desto schneller wird Hilfe kommen. Je offener dass wir darüber reden, desto offener werden auch andere Leute darüber reden. Was können wir jetzt aber machen, wenn ich jetzt merke, ich stehe in diesen Herausforderungen inne? Dann schauen wir nochmal auf den ersten Sohn. Der erste Sohn hat einen Moment vor Selbsterkenntnis. Er merkt irgendwann, er denkt über sich nach, er kam zu sich, er merkt irgendwann, aha, ich habe irgendwo Schwierigkeiten, ich habe etwas falsch gemacht oder ich habe irgendwo eine Herausforderung und ich komme nicht zu Schlag mit dem. Ich bin verloren in dem Inn. Und er sucht er Hilfe. Er geht heim zu seinem Vater. Er geht heim zu seinem Vater. Er wartet nicht echt dort, bis er gefunden wird. Er geht heim zu seinem Vater. Gehen wir heim zu unserem Vater, im übertragenen Sinn zu Gott, weil wir dort Hilfe finden. Und gehen wir heim im wörtlichen Sinn zu Familien oder zu Menschen, die für uns Familie sind und suchen dort Hilfe. Und sagen, los, ich bin verloren dort. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe mir Hilfe gesucht. Ich habe angefangen, mit engen Freunden darüber zu reden, das offener zu teilen, Emotionen zuzulassen und die auch zu zeigen. Das ist okay, wenn Leute die sehen. Und eben ärztliche Hilfe suchen. Und dann haben wir in dieser Geschichte ja noch eben die wichtige Komponente von diesem Vater. Und ich glaube, dort lernen wir auch ganz viel. Schauen wir zum Schluss noch den Vater an. Der erste Sohn kommt und der Vater geht ihm entgegen von Weitem. Nicht, er ist schon so ein bisschen an die Tür und klopft an und tut ihm auf und sagt, ah, jetzt bist du wieder da, also komm halt ich. Und er fragt nicht zuerst, warum bist du so und so mit deinem Geld umgegangen. Er wirft nicht zuerst den Blick auf das, was falsch war. Das Erste, was er macht, ist ihm entgegenrennen und um den Hals fallen. Von Weitem hat er schon Ausschau. Es steht, er sei innerlich bewegt. Er zeigt grosses Mitgefühl. Er leidet mit dieser Not, die er sieht in diesem Sohn innen. Und es steht dort, das griechische Wort Parakaleo hat eine riesige Bandbreite an Bedeutung, was er dem Sohn zuspricht. Es kann heissen, er tut ihn trösten, er tut ihn ermutigen, ja, er tut ihn auch ermahnen, er tut ihn drängeln, betteln sogar, hier zu bleiben. Und er beschenkt ihn mit dem Besten, was er hat, für seine Wertschätzung zu zeigen. Und beim zweiten Sohn reagiert er auch unglaublich liebevoll und herzlich. Und er sagt dem zweiten Sohn, dir gehört ja alles, was mir auch gehört. Du kannst einfach selber ein Geissli nehmen, wenn du mit deinen Freunden feiern willst. Es ist ja da. Er zeigt ihm auf, was er alles schon hat, weil der zweite Sohn das vielleicht selber nicht mehr sieht. Er feiert mit beiden den Erfolg. So ist der Vater auch zu uns. Gott ist so zu uns. Er ist nicht eigentlich irgendwo und wartet und lässt uns ein bisschen versuchen, sondern er hat Ausschau nach dir. Er sieht dich. Er sieht dich in deiner Not in. Und es heisst, wer sucht, der wird finden. Sobald du einen Schritt auf Gott zumachst und sagst, ich brauche Hilfe, ich bin dort verloren, dann wird er auf dich zuspringen und dich umarmen. Und sagen, ich bin da, er wird dich ermutigen und dich trösten. Er hat Mitgefühl für dich. Er fühlt innerlich bewegt nach, was du fühlst. Und er fragt nicht zuerst nach dem, wie du dich in die Situation hast reingebracht oder was dir alles ist falsch gelaufen, dass du jetzt der bist. Sondern er nimmt dich einfach mal an. Und er freut sich wahnsinnig mit jedem Schritt, den du auf ihn zumachst. Und er feiert jedes Mal, wenn du auch nur einen kleinen Erfolg machst oder erlebst. Und er spricht dir die grosse Verheißung zu, die wir ganz am Schluss von diesem Gleichnis lesen. Er war tot, vielleicht auch innerlich tot, aber er ist gefunden worden. Ich möchte dir auch zusprechen, es wird besser. Das erlebe ich selber und das habe ich bei anderen Leuten erlebt. Auch wenn du das Gefühl hast, das ist so gross, da komme ich nicht mehr draus raus. Es wird besser, es wird gut werden. Es kommen Zeiten, wo die Schwierigkeiten nicht mehr so einen schweren Berg werden sein. Das ist das Versprechen, die Verheißung, die Gott uns zuspricht. Ich denke, im gleichen Sinne können wir beim Vater auch lernen, wie wir mit Menschen umgehen, die mit psychischen Herausforderungen zu kämpfen haben. Nicht in erster Linie ganz viele Fragen stellen und schon mal eine Diagnose in den Raum werfen oder sagen, ich denke, das ist wegen dem und dem. Sondern da sein, Ausschau halten, vielleicht einmal mehr bei jemandem nachfragen, aus der Familie, aus dem engen Freundeskreis, auch wenn vielleicht von aussen alles gut aussieht, weil man es ja eben einem nicht ansieht. Mitgefühl zeigen. Nicht in erster Linie Zweifel oder ja, willst du da noch ein bisschen Aufmerksamkeit suchen mit dem, oder, sondern einfach mal da sein. Physische Nähe vielleicht auch, je nach Person. Der Vater, der den Sohn umarmt, oder die eine Umarmung schenken jemandem, kann etwas sein, was hilfreich ist. Da sein, nachfragen. Zeigen, dass eben die Person nicht alleine ist in dem Inn. Ermutigen, bestärken, trösten. Und gemeinsam feiern, wenn man merkt, das ist gerade ein Moment, wo es gut ist oder wo man einen Fortschritt gemacht mit dieser Person zusammen feiern auch. Und aufzeigen, was die Person alles Gutes hat, wenn sie es vielleicht selber nicht mehr sieht. In dieser Themenreihe Herzlichkeit bewegt sind wir. Ein herzlichen Vater sehen wir hier. Herzlichkeit bewegt Gottes Vaterherz dir entgegen. Und Herzlichkeit bewegt uns aufeinander zu.